Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Ob Robert Habecks Heizungsgesetz schlecht war oder ob es Opfer einer Kampagne wurde, daran scheiden sich die Geister. Die Bundesregierung hat nun einen neuen Entwurf vorgelegt. Nutzerinnen und Nutzer von Gas- und Ölheizungen können oder müssen sich darauf einstellen, dass ab 2029 ein rasch steigender Anteil von klimafreundlichen Brennstoffen wie Biomethan zum Beispiel vorgeschrieben wird. Dieser soll 2040 bei mindestens 60% liegen. Dorthin soll die sogenannte Biotreppe führen mit steigendem Anteil der klimafreundlichen Brennstoffe. Das neue Gesetz erscheint auch mit neuem Namen. Es heißt nämlich Gebäudemodernisierungsgesetz. Hausbrand, also Heizungen zum Beispiel, setzt in Deutschland sehr viel CO2 frei. Die Folgen dieses Treibhausgases für das Klima haben sich im Deutschen Bundestag in fast allen Fraktionen herumgesprochen. Neben dem Heizungsgesetz wird gegenwärtig energiepolitisch auch über die Kraftwerksstrategie für den Bau neuer Gaskraftwerke, die Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des EEG also, oder das Netzpaket diskutiert und gestritten. Oder auch über die Zukunft der Kernenergie in Deutschland. Leonhard Birnbaum, Chef des Konzerns E.ON, sagt im Interview mit der Welt am Sonntag, am vergangenen Wochenende, die Hälfte der Energiewende sei geschafft. Jetzt gehe es um die kommenden 25 Jahre, die wir gemeinsam ausleuchten wollen, wenn wir bis 11.30 Uhr fragen, welche Energiepolitik benötigt Deutschland. Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder eine Textnachricht schicken. Die Nummer 01 73 56 90 322. Und unsere Mailadresse ist kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
Mein Name ist Kurt Langenstraß. Ich komme aus Schmergow bei Großkreuz. Gas, Öl ist vorbei. Wir werden auch keine Kohlelokomotiven mehr auf die Bahn stellen. Das ist ebenfalls vorbei. Deswegen Sonne und Wind, auf die können wir uns immer verlassen.
Schönen guten Morgen, hier ist Ludwig aus Friedberg. Natürlich ist eine Energie, die nachhaltig produziert wird, sinnvoll anzusehen, aber man braucht auch in der Politik die notwendige Unterstützung dafür. Alles auf einmal auf Nachhaltigkeit umzustellen, das geht sowieso nicht. Man muss Prioritäten setzen.
Sündram aus Bergisch Gladbach. Wer es als Bürger nicht schafft, für seine Domäne energetisch zumindest partiell autark zu sein, wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr viel verlieren.
Ja, guten Tag, Grünwald. Also ich erwarte mir, dass auch für mich, wo ich nur Durchschnittsverdienerin bin als Physiotherapeutin, die Stromkosten und Gaskosten nicht explodieren, dass man auch an mich als ganz normale Bürgerin, als Lieschen Müller eben auch denkt und nicht wie die Grünen hier irgendwelche Hirngespinste haben und hier glauben, für die ganze Welt sollen wir hier als normal verdienende oder unterdurchschnittlich verdienende Menschen hier bluten. Das geht einfach nicht.
Marc Jena aus Frankfurt. Ministerin Reiche, geht es mit Ihrem Heizungsgesetz um mehr Fossile und weniger Erneuerbare. Die Wirtschaft braucht aber gar keinen Konkurrenzkampf um schnelles Geld durch Klimasünden, sondern um die schnellere Umstellung auf billigen Strom durch Sonne, Wind und Wasser für ihre Unabhängigkeit von Konzernen und Diktaturen.
Guten Morgen, Falowitz aus Bremen. Ich verstehe das einfach nicht. Ich muss es wirklich sagen. Ich kann es nicht verstehen. Es müssen ja die Lobbyinteressen sein, die sich immer wieder durchsetzen. Es ist so kurzsichtig. Es ist unser aller Planet und wir sind dabei, ihn zu zerstören. Und ich hoffe sehr, dass wir die Kurve noch kriegen.
Ergänzen möchte ich das durch Zuschriften. Jan Hinrichsen hat uns geschrieben, es braucht europäische Netze und Großspeicher und daneben gern sinnvolle regionale Lösungen, Klammer auf, Wasserkraft, Biogas, Geothermie und so weiter, Klammer zu. Nur wenn Europa wettbewerbsfähige, souveräne Energie anbietet, werden Unternehmen sich für Investitionen entscheiden, dann kann man Zukunft gestalten. Arndt Stefan schreibt uns, statt weiterhin Öl und Gas weltweit bei verschiedenen Verbrecherorganisationen zusammenzukaufen, sollten wir lieber kostengünstig, dezentral und vor allem im eigenen Land Wind und Sonne ernten. Das Wort ernten in Anführungszeichen. Robert Möller meint, ich empfinde den derzeitigen Umgang mit der Umwelt von der deutschen Politik als skandalös. Frau Reiche tut ihren Job als Lobbyistin für die Gasindustrie und sonst nichts. Der neue Bundeskanzler führt zwar, aber leider in die Abhängigkeit von fossilen Energiequellen. Wolfgang Daub meint, so wie Habecks Heizhammer das Gegenteil von dem erreicht hat, was er erreichen wollte, so sind die aktuellen Pläne der Bundesregierung ein bürokratisches Monster, insbesondere für die Vermieter. So wird vermutlich keiner was tun, außer auf bessere Zeiten warten. Die Mail von Dr. Andreas Blum, das GMG. GMG steht für Gebäudemodernisierungsgesetz. Also, das Gebäudemodernisierungsgesetz ist eine hervorragende Kombination aus Freiheit und Klimaeffizienz. Die Biotreppe wird so teuer, dass kein vernunftbegabter Vermieter eine Gasheizung einbauen lässt. Freilich sollten Vermieter die Kosten für die Treppe und den CO2-Preis allein tragen, denn wer bestellt, bezahlt. Die Mail von Sebastian Freud noch. Maßnahmen sind für viele Mieter gar nicht umsetzbar, während Förderprogramme vor allem Eigentümer zugutekommen. Stromnetze stoßen regional an ihre Grenzen und die zunehmende Elektrifizierung verschärft Lastspitzen im Winter durch Wärmepumpen. Negative Strompreise zeigen, dass Erzeuger und Bedarf zeitlich nicht gut abgestimmt sind. Frage nach Grundlast bzw. gesicherter Leistung bei Dunkelflauten, Abhängigkeit von Importen kann steigen. Soweit Zuschriften und jetzt begrüße ich unsere Gäste und wir freuen uns auf Julia Verlinden. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, Koordinatorin des Fachbereichs Umwelt, Natur, Energie der Fraktion. Sie ist promovierte Umweltwissenschaftlerin. Bei der Bundestagswahl trat sie im Wahlkreis Lüchow-Dannenberg-Lüneburg in Niedersachsen an. Guten Morgen und willkommen, Frau Verlinden.
Schönen guten Morgen.
Niklas Kappe, CDU, Mitglied des Bundestagsausschusses Wirtschaft und Energie, studierte Verfahrenstechnik und verfügt zusätzlich über einen Masterabschluss im Chemieingenieurwesen. Direkt gewählt im Wahlkreis Bottrop-Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen. Willkommen und guten Morgen, Herr Kappe.
Einen schönen guten Morgen.
Jörg Münchenberg, dank auch Ihnen, dass Sie dabei sind. Hauptstadtkorrespondent des Deutschlandfunks, dort zuständig unter anderem für Wirtschafts- und Energiepolitik. Und Herr Münchenberg, wir wollen unsere energiepolitische Rundreise mit dem Heizungsgesetz beginnen. Und da habe ich jetzt noch eine Mail einer Hörerin oder eines Hörers, sie ist anonym uns zugegangen, da steht, für mich ist das neue Gebäudemodernisierungsgesetz das perfekte Symbol für den fehlenden Führungs- und Reformwillen der Ampel 2.0-Regierung. Das Gebäudeenergiegesetz wird einfach umbenannt, neuer Titel, neue Pressekonferenz, neue Schlagzeilen. Herr Münchenberg, ich habe eben schon ein paar Einzelheiten genannt. Worin unterscheidet sich die neue Fassung von dem Gesetz der Ampelkoalition oder hat die Hörerin oder der Hörer recht? Neuer Wein in alten Schläuchen oder alter Wein in denselben Schläuchen.
Nein, also das ist jetzt schon wirklich was ganz Neues. Man muss auch sagen, damit wird der Koalitionsvertrag ja auch umgesetzt. Darin heißt es ja ganz klar, das sogenannte Heizungsgesetz umgangssprachlich, das soll abgeschafft werden und das will jetzt Schwarz-Rot tatsächlich angehen. Weil es ist ja so, bis für neue Heizungen, die sollen ja künftig eigentlich bislang bis zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Und dieser Passus wird gestrichen. Also insofern ist das ein ganz klarer Bruch mit dem, was davor gegolten hat. Und was eben jetzt neu dazukommt, das klang eben schon an, dass man ab 2029 schrittweise dann klimaneutrale Brennstoffe beimischen muss, also Bioöl oder Biomethan zum Beispiel. Und das geht dann eben in so Stufen hoch. 10% sind es 2029, 2030 dann 15% und so weiter. 2040 müssen es dann mindestens 60% sein. So sind die Vorgaben. Was ein bisschen erstaunt ist, dass es keine Vorgaben gibt für das Jahr nach 2040, weil Deutschland will ja 2045 bekanntlich klimaneutral sein. Da müsste eigentlich die Beimischung von Biokraftstoffen logischerweise bei 100% liegen. Aber dieser Passus fehlt, diese Vorgabe fehlt, weshalb eben auch Umweltverbände der Koalition vorwerfen, sie gebe die Klimaziele faktisch auf. Und was jetzt auch noch wirklich neu ist, das ist der Mieterschutz. Das war der SPD ein besonderes Anliegen, weil die CO2-Bepreisung jetzt von Öl und Gas wird ja weiter steigen. Außerdem gibt es Experten, die sagen, Biokraftstoffe werden, also das Mengenangebot wird weiter knapp bleiben. Das heißt, die werden potenziell teuer sein. Und deswegen werden eben Mieter und Vermieter in dem Fall, wenn eine neue Öl- und Gasheizung eingebaut wird, sich diese Kosten plus noch die Netzentgelte, die wird man sich hälftig teilen. Das soll dann ab 2028 gelten. Und da ist eben die Hoffnung auch der SPD, dass dann doch viele Vermieter am Ende des Tages sagen, da setze ich dann doch lieber auf die Wärmepumpe und gehe dieses Risiko nicht ein. Aber erst einmal gilt die Technologieoffenheit.
Frau Verlinden, klingt das nicht gut?
Nee, das klingt überhaupt nicht gut, denn in der Tat war die beste Maßnahme, um Mieterinnen und Mieter zu schützen vor hohen steigenden fossilen Preisen, weil das ist ja das, was wir im Augenblick beobachten, auch angesichts des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten, dass die fossilen Preise die Energiepreise sind, die steigen. Und zugleich wäre das eben im alten Gebäudeenergiegesetz ja die Maßnahme gewesen, die davor geschützt hätte, dass alle neuen Heizungen zumindest 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Das heißt, es hätte die Mieterinnen geschützt, weil die Erneuerbaren nun mal günstiger sind. Und dadurch, dass jetzt wieder alles möglich wird, so nenne ich das jetzt mal, keinen klaren Klimaschutzpfad vorgesehen ist von der Bundesregierung, führt es dazu, dass Mieterinnen und Mieter unterm Strich mehr zahlen werden. Man kann es auch so sagen, die Koalition hat jetzt das teuren Heizer gemacht oder will das Heizen teurer machen durch dieses neue Gesetz und sagt dann ganz großzügig, ja okay, und das, was teurer wird, das teilt ihr euch dann fair auf unter Vermietern und Mietern. Das kann keine Lösung sein.
Können Sie bitte nochmal für mich in einem Punkt zusammenfassen, was fehlt Ihnen jetzt an der neuen Fassung?
Die Regelung, dass jede neue Heizung zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss, war ein Garant zum Erreichen der Klimaziele und war ein Garant dafür, dass das Heizen auf Dauer bezahlbar bleibt. Und das wird mit diesem neuen Gesetz abgeschafft, diese Vorgabe 65% Erneuerbare für jede neue eingebaute Heizung.
Ab sofort, aber wir haben immerhin den Wert 60% bis 2040. Das ist doch schon mal nicht nichts.
Das betrifft die Heizungen, die nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes dann eingebaut werden. Was ist mit den Heizungen, die heute eingebaut werden? Die betrifft diese Vorgabe dann nicht.
Okay. Herr Kappe, ist die Schlacht um den Heizungskeller beendet?
Ich würde mir wünschen, dass wir gerade in der Formulierung im Heizungskeller gar keine Schlacht führen. Ich glaube, es macht Sinn, dort möglichst neutral auf die Dinge zu gucken und sich zu fragen, was ist im Sinne Bezahlbarkeit, im Sinne Nachhaltigkeit und im Sinne Resilienz die schlauen Maßnahmen und weniger sozusagen Wahlkampf im Heizungskeller zu machen als mehr technologisch und wirtschaftlich schlaue Optionen.
Jetzt sagt Frau Verlinden, die Biotreppe ist viel zu flach, wenn ich das bildlich zusammenfassen sollte. Frau Verlinden, widersprechen Sie mir, wenn ich Sie falsch interpretiere. Aber es geht
Sie haben das gut zusammengefasst.
Okay, viel zu langsam. Also sie sagt, 65% sind 65% und das ist allemal besser als 60% irgendwann, also 2040.
Ich würde diese beiden Zahlen nicht direkt vergleichen. Also die 65% erneuerbare Energien, wie sie vorher waren, waren ein theoretisch ermittelter Wert, der jedem Wärmeerzeuger sozusagen zugeordnet wurde, der nicht den realen Praxisfall betrachtet hat. De facto somit wurden nur manche Möglichkeiten zum Heizen ausgeschlossen. Das halten wir grundsätzlich politisch für falsch. Rein ordnungspolitisch sagen wir, dass es darum geht, das System in Gänze, und das ist ja das, was wir hier auch tun. Es ist, wie von Ihnen ja richtig angesprochen, der gestiegene oder der CO2-Preis, der steigen wird, der dann aufs Heizen aufgeschlagen wird. Es ist verschiedene Faktoren, es sind die Netzentgelte, die alle mitbezahlt werden müssen. Und am Ende ist es eine marktwirtschaftliche Entscheidung jedes Eigentümers, jeder Eigentümerin, wie er oder sie dann unter dieser Betrachtungsweise die Investitionsentscheidung treffen will. Aber es ist aus meiner Sicht nicht schlau als Politik, von vornherein Denkverbote zu erteilen und ganze Technologien auszuschließen. Klar ist, dass man für die klassischen fossilen Energieträgern, sprich Öl, sprich Gas, einen Transformationspfad bieten muss. Das tun wir jetzt hier mit der Treppe und ich halte das für den richtigen und marktwirtschaftlichen Ansatz.
Herr Kappe, Frau Verlinden, bitte in der Reihenfolge eine Frage, die vielleicht für den weiteren Verlauf unseres Gesprächs wichtig ist. Ist Energiepolitik für Sie vor allem Klimapolitik oder vor allem Wirtschaftspolitik, Herr Kappe?
Es ist immer ein Kompromiss. Es sind beide Seiten, die man bedienen muss. Ich glaube, dass wenn wir es schaffen, eine Transformation hin zur erneuerbaren Energien zu schaffen und gleichzeitig eine Bezahlbarkeit, das war ja auch in Ihren Hörerbeiträgen mehrfach erwähnt, zu erhalten, dann werden wir schlaue Politik machen.
Frau Verlinden.
Das ist kein Entweder-Oder, sondern eine kluge Energiepolitik dient zum einen dem Erreichen der Klimaziele und zugleich dient es einer guten Wirtschaftspolitik, denn natürlich sind die erneuerbaren Energien die günstigeren Energien und das hilft auch der Wirtschaft, wenn wir hier den Ausbau von Wind- und Solarenergie vorantreiben und uns weniger abhängig machen, uns unabhängig machen perspektivisch von den teuren fossilen Importen, die ja aus auch fragwürdigen Ländern kommen.
Ein Hörer ruft uns an und zwar Herr Herrmann aus München. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Herr Herrmann, bitteschön.
Also ich möchte zwei Gedanken, die jetzt schon auch teilweise angeklungen sind, in die Diskussion mit einbringen. Und zwar, glaube ich, müssen wir diese ganze Diskussion ein Stück weit weg von der Klimapolitik führen. Die wird ja in der Bevölkerung so ein Stück weit als Luxus betrachtet, den man sich erstmal leisten müsste. Sondern ich glaube, wir müssen in der Diskussion die Unabhängigkeit von Energieexporten und damit die nationale und europäische Resilienz in den Vordergrund stellen. Und das andere ist natürlich, das große Thema sind Innovation und Wirtschaftswachstum. Wir können in den Bereichen der erneuerbaren Energien nur dann wirklich technologisch als Exportnation erfolgreich sein, wenn wir auf deutscher und europäischer Ebene einen lokalen Markt schaffen, wo unsere Unternehmen beispielsweise im Anlagenbau auch was dazulernen können. Sonst passiert uns dasselbe wie beim Verbrenner. Da halten wir zu lange an einer alten Technologie fest. Und dann stellen wir fest, im größten Automobilmarkt Chinas werden unsere Verbrenner nicht mehr nachgefragt und unsere Elektromobile sind nicht konkurrenzfähig.
Wichtige Punkte, Jörg Münchenberg. Ich will den ersten Punkt aufgreifen. Führen wir die Debatte unter der falschen Überschrift? Herr Herrmann sagt, es geht vor allen Dingen erstmal um die strategische Ausrichtung und Klimaschutz ist, naja, für die Leute jetzt nicht so drängend.
Also das, da würde ich natürlich dann schon ein Stück weit widersprechen. Zum einen hat sich Deutschland ja Klimazielen verpflichtet. 2045 will man klimaneutral sein. Das kann man ja nicht einfach relativieren. Das ist ein festes Ziel. Das muss Deutschland einhalten. Das ist auch juristisch sozusagen fixiert. Und das Zweite ist, Klimaschutz ist ja kein Luxus per se, sondern man hat ja auch volkswirtschaftliche Folgen, Überschwemmungen, Dürre und so weiter. Also insofern sind das ja auch real Kosten und das ist jetzt nicht irgendwie ein fiktives Problem, sondern das erleben wir ja auch alle schon in unserem unmittelbaren Lebensumfeld. Also insofern ist der Klimaschutz natürlich schon ein zentrales Element, auch wenn es ums Heizen geht. Und wir haben eben zwei Problembereiche, das ist der Verkehr und das ist eben der Gebäudebereich, wo die Klimaschutzziele bislang jeweils krachend verfehlt werden. Und das heißt, da ist eben der Handlungsbedarf schon enorm groß.
Herr Kappe, ich möchte den anderen Punkt von Herrn Herrmann aufgreifen. Wie können wir es schaffen, dass es nicht so geht wie bei der Solarindustrie, dass die Wertschöpfung im Ausland stattfindet?
Der entscheidende Punkt ist, dass wir es schaffen, hier in Deutschland technologisch an der Spitze zu sein, was den Ausbau angeht und dass wir es eben schaffen, den Technologien im Zubau hier auch einen Markt zu geben. Ich glaube, da haben wir auch überhaupt keinen Widerspruch. Ich glaube, dass sowohl Frau Verlinden als auch ich sagen würden, dass der Ausbau erneuerbarer Energien ein zentrales Element sein muss. Die Frage lautet aber ja jetzt, dass neben dieser Tatsache, wie wir den Ausbau organisieren, wie organisieren wir das Gesamtsystem? Also von Netzen bis hin, gerade haben wir ja viel dann jetzt über die Verbraucherseite gesprochen, das muss ja im Gesamtsystem stimmig sein. Also Ausbau ja, aber die Frage ist immer, in welchem Maße, in welchem Tempo und dann eben den verschiedenen Industrien hier die Möglichkeit zu geben, auch einen heimischen und als heimischen würde ich insbesondere aber auch mal den europäischen Markt benennen. Ich glaube, Deutschland ist immer stark, wenn wir im europäischen Binnenmarkt uns stark positionieren. Und das sollten wir auch bei diesen Technologien tun.
Herr Hamann, möchten Sie noch mal Stellung nehmen dazu?
Ja, ich habe selber eine 9-jährige Tochter. Deshalb ist uns Klimaschutz natürlich, liegt uns sehr am Herzen. Aber ich glaube, wir müssen hier die öffentliche Debatte in den Fokus rücken. Das heißt also, wo werden wir in unserer Argumentation angreifbar? Und wenn ich jetzt höre, wir haben zu viele erneuerbare Energien, wir haben teilweise negative Strompreise, da ist natürlich gleich das Narrativ, die Erzeugungskosten für erneuerbare Energien sind sehr hoch. Das sind sie nicht. Es wurde ja schon gesagt, die sind ganz billig in der Herstellung. Und ich glaube, wir müssen uns dann fragen, wie wir hier in der öffentlichen Debatte überzeugen können und nicht als Gutmenschen dastehen.
Frau Verlinden, wie stehen wir nicht als Gutmenschen da, sondern können überzeugen?
Also gerade wenn wir sehr viel erneuerbaren Strom im Netz haben und die Preise deswegen günstig sind oder man sogar für das Tanken seines E-Autos belohnt wird, indem man Geld damit verdient, dann ist es doch gerade ein Anreiz dafür, mehr zu elektrifizieren in Deutschland, also mehr Wärmepumpen einzubauen, mehr E-Mobilität zu unterstützen. Und das sollte Aufgabe auch einer guten Wirtschaftspolitik sein. Denn genau diese Vorteile der günstigen erneuerbaren Energien auch nutzbar zu machen für alle Menschen, für alle Unternehmen, das sollte doch jetzt das Gebot der Stunde sein, gerade wenn wir schauen, wie die fossilen Preise auf den Weltmärkten nach oben gehen.
Herr Martens schreibt uns, wichtig ist, dass durch ein Heizungsgesetz alte Menschen nicht in den finanziellen Ruin getrieben werden. Da muss ein tragbarer Weg gefunden werden zwischen Umweltschutz und Erhalt des Besitzes des von alten Menschen meist mühsam aufgebauten Immobilienvermögens. Madeleine Onimus schreibt uns, vor Jahren habe ich gehört, dass es keine Dunkelflaute gäbe, hätten wir ein europäisches Stromnetz. Begründung, irgendwo in Europa weht immer der Wind. Oder scheint die Sonne? Stand der Technik war damals, dass die Stromnetze im Wesentlichen national aufgebaut bzw. abgeschottet sind. Stimmen die beiden Informationen noch und gibt es Bestrebungen, das Stromnetz europäisch auszubauen? Sollten wir auf jeden Fall darauf zurückkommen gleich. Die WhatsApp von Thomas Basler. Wind und Sonne sind die einzigen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Alles andere müssen wir kaufen, auch Uranbrennstäbe. Aufgrund der politischen Entwicklungen in der Welt müssen wir zwingend energiepolitische Abhängigkeiten reduzieren. Das ist mitnichten grüne Ideologie, sondern schlicht ein Gebot der Vernunft. Und zugeschaltet aus dem Harz ist uns jetzt Herr Frey. Und Herr Frey steht vor seinem Windrad. Guten Morgen, Herr Frey.
Guten Morgen.
Bitte schön.
Ja, da hatte es vorher einen Beitrag, wo angeboten wurde, dass man sozusagen sich doch darüber freuen soll, das Auto zu laden, wenn die Strompreise negativ sind.
Sagte Frau Verlinden, genau.
Ja, und da stelle ich jetzt einfach mal die Frage, was glauben Sie mal, wie groß meine Freude ist, wenn Sie wegen negativen Strompreisen mein Windrad abschalten?
Klingt riesig.
Die ist exakt null, ja. So, und diese Gaskraftwerke, die geplant sind, die können nur deswegen sozusagen überhaupt noch realisiert werden, weil den zukünftigen Betreibern eine Abnahmegarantie sozusagen gegeben wird. Ansonsten bauen die gar nicht. So, und was wir zurzeit haben, ist die Situation, sie schalten riesige Mengen an Energie, die eigentlich erzeugt werden kann. Diese Energiemengen werden abgeschaltet. Tagsüber geht der Windstrom runter und am Wochenende gehen wahrscheinlich beide runter, sowohl der Wind und die Photovoltaik. So, das müssen wir ändern. Wir müssen ganz dringend nicht nur die Elektrizität sozusagen dazu erzeugen mit den Windrädern, sondern wir müssen die erzeugte Elektrizität auch dazu verwenden, um zum Beispiel Häuser zu heizen, um mal Wasser zu bereiten und solche Dinge zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig.
Frau Verlinden, da legt Herr Frey einen Finger in eine tiefe Wunde, nämlich mal angefangen mit der gesamten abgeregelten Energie, das heißt die Energie, die erzeugt wird, aber nicht gebraucht wird, also weggeschmissen wird quasi.
Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, was er anspricht. Wir wollen nutzen statt abregeln. Natürlich wollen wir, dass die erneuerbaren Energien genutzt werden, denn dazu werden sie ja schließlich erzeugt. Und das Problem ist, dass die Netzbetreiber, ich sag mal so, pennen und ihre Hausaufgaben zu großen Teilen nicht in der Geschwindigkeit tun, die nötig wäre. Und deswegen muss das Netz schneller ausgebaut werden und es müssen natürlich Speicher mit viel größerer Geschwindigkeit installiert werden. Und es ist sinnvoll, dass genau dann flexibel auch Strom genutzt wird, verbraucht wird, wenn er erzeugt wird. Und dazu können viele beitragen, indem beispielsweise auch die Strompreise dann entsprechend flexibel auch genutzt werden oder auch als Anreiz dienen. Ich möchte das unbedingt unterstützen, was gerade gesagt wurde. Wir müssen den erneuerbar erzeugten Strom nutzen statt abregeln. Aber das, was Katharina Reiche als Wirtschaftsministerin gerade plant, ist ja genau es noch quasi den Ausbau der Erneuerbaren zu bremsen, weil die Netzbetreiber mit ihren Hausaufgaben nicht fertig werden. Und das kann nicht der richtige Weg sein. Es muss genau andersrum passieren, weil die Erneuerbaren so schnell ausgebaut werden, was wir dringend brauchen, um uns auch unabhängig zu machen von fossilen Öl- und Gasimporten. Gerade deswegen muss jetzt auch der Netzausbau endlich schneller vorangehen. Und da habe ich noch keinen Vorschlag von der Wirtschaftsministerin gehört.
Herr Kappe, sind die Netzbetreiber zu schläfrig und müsste Frau Reiche den Wecker stellen?
Ich möchte hier mal mit zwei, drei Mythen aufräumen. Also Frau Reiche würde den Netzausbau hemmen. Dem ist mitnichten so. Wir haben ein starkes Defizit. Genau das war ja auch der Ausgang der Wortmeldung im Ausbau der Netze. Unsere Netze können die erzeugte Energie heute schon in Spitzenzeiten nicht aufnehmen. Wir haben dort zu wenig Ausbau, wir haben zu wenig Speicher. Jetzt hat Frau Verlinden gesagt, das hätte sie alles gerne. Dann frage ich mich, warum die Vorgängerregierung da nicht mehr in diese Richtung gedrängt hat. Ich glaube nämlich, dass zum einen wir den Fehler gemacht haben, dass erneuerbare Energien, die ja sehr günstig in der Erzeugung sind, aber eben Folgekosten produzieren beim Thema Netzausbau, beim Thema Speicher etc., dass wir diese Folgekosten nicht ehrlich mit eingepreist haben und vor allem auch ehrlich in die Rechnung der Erneuerbaren aufgenommen haben. Das ist das, was diese Regierung jetzt ändert mit der Novellierung des EEGs. Und einen zweiten wichtigen Punkt, den ich an der Stelle nennen möchte, wir sollten vor allem unsere Netze und auch die Erzeugungskapazitäten intelligenter ausbauen. Und zwar hat das Wirtschaftsministerium einen Vorschlag dazu gemacht, beziehungsweise der Prozess in der BNetzA dauert jetzt schon seit Monaten, den werden Sie mit Sicherheit auch kennen, der darauf abzielt, dass wir die Beteiligungskosten am Netz eben nicht statisch haben, sondern dass wir sie dynamisieren und dass dann die Leute, die, sagen wir mal, an einer netzgünstigen Position, wo der Strom gerade gebraucht wird, dass die bevorteilt werden und dass der Zubau an Stellen, die im Netz nicht begünstigt sind, weil der Strom dort nicht gebraucht wird, dass die einen zusätzlichen Aufpreis zahlen. Und das ist aus meiner Sicht der marktwirtschaftlich und richtige Weg und vor allem die Frage, wie wir vom Status quo, weil da stehen wir nun mal jetzt, dass unsere Netze nicht das verpacken können, was wir schon zugebaut haben, wie wir von dort aus möglichst schnell und möglichst effizient in ein System kommen, das intelligent ausgestattet ist.
Herr Frey, möchten Sie... Bitte, Frau Verlinden.
Ja, ich finde es aber ungerecht, wenn Katharina Reiche als Wirtschaftsministerin deswegen jetzt vorschlägt, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu bremsen. Wichtiger wäre doch, den Ausbau der Netze zu beschleunigen.
Aber vielleicht sollte man noch mal etwas erklären, damit die Hörerinnen und Hörer das auch verstehen. Also wir reden hier unter anderem über das Netzanschlusspaket. Das ist ja der Vorschlag, den die Ministerin jetzt gemacht hat. Und das Problem bislang war immer, dass die Betreiber von Wind- und Solarparks irgendwo ihre Anlagen aufstellen konnten, selbst da, wo es ein schlechter oder ungenügender Netzanschluss war, das heißt, oder der Strom gar nicht benötigt worden war. Und da gab es bislang keinen finanziellen Anreiz, das zu steuern, was eben auch dazu geführt hat, dass solche Anlagen abgeregelt werden müssen, wenn das Netz überlastet ist, diese aber dann eben eine Kompensation, einen Ausgleich bekommen. Und da will die Ministerin ran, das ist der sogenannte Dispatch-Vorbehalt, dass sie jetzt sagt, Betreiber von neuen Ökoanlagen, wenn die jetzt in überlasteten Netzgebieten bauen dann, und die Anlagen abgeregelt werden müssen, dann bekommen sie eben kein Geld mehr als Entschädigung. Also will hier eine Art Steuerung einbauen. Über die Feinheiten kann man auf jeden Fall streiten, aber ich denke mal erstmal vom Ansatz her, dass sie da mehr Steuerung reinbringen will, das ist schon durchaus nachvollziehbar.
Das heißt, Herr Münchenberg, Katharina Reiche versucht, die Bezahlbarkeit von Energie erstmal in den Mittelpunkt zu stellen. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau. Genau, aber es geht hier, muss man natürlich auch wissen, es geht hier um die Zukunft sozusagen. Also das betrifft ja erstmal neue Anlagen, also bestehende Anlagen, die sollen so eine Art Bestandsschutz haben. Aber sie will sozusagen die Kosten in die Zukunft gerichtet zumindest schon mal ein Stück weit in den Griff bekommen. Und wie gesagt, der reiche Vorstoß, das ist ja noch nicht mal im Kabinett gewesen, dieses Netzanschlusspaket. Also da gibt es auch jetzt noch durchaus Möglichkeiten, das anzupassen, weil natürlich ein berechtigter Kritikpunkt ist eben auch, dass die Anlagenbauer sagen, also wenn es das Risiko nur auf unserer Seite ist, wenn die Anlage eben abgeregelt wird, dann kriegen wir ja kein Geld mehr, dann kriegen wir ja gar keine Kredite, um diese Anlagen auch zu bauen. Also da muss man schon auch eine Art Feinjustierung machen. Das ist eben auch der Kernvorwurf jetzt gerade auch von Umweltverbänden, die der Ministerin vorwerfen, dass sie hier den Ausbau der Erneuerbaren ausbremsen will. Mhm. Aber ich sehe da schon durchaus Feintuning-Möglichkeiten. Aber der Ansatz erstmal, hier mehr Steuerung reinzubringen, den halte ich durchaus für gerechtfertigt.
Herr Frey, möchten Sie noch mal Stellung nehmen?
Ja, ich habe nur mal kurz einen Kommentar. Ich würde mal gerne ein Schlagwort raushauen. Und zwar das Schlagwort heißt, Speicher braucht das Land, Speicher hat das Land. Wir haben Speicher. Und zwar, wir könnten zum Beispiel hergehen und könnten das EEG dadurch erweitern, dass wir es ermöglichen, dass Häuser, also dass die Warmwasseraufbereitung in Häusern, dass die durch ein ganz einfaches Gerät elektrisch betrieben wird, so würden wir Verbraucher erzeugen, mit denen wir die Abregelungen reduzieren. Und irgendwann müssen wir so oder so das Warmwasser sozusagen mit dieser Energie aus den Solaranlagen, also aus Photovoltaik oder Windenergie erzeugen. Können wir auch gleich mit anfangen. Dann müssen wir die Betreiber nicht vorher in den Ruin treiben.
Herr Frey, Sie kennen sich aus. Und ich möchte ganz kurz die energiepolitische Buchstabensuppe nochmal umrühren und sagen, EEG steht für Erneuerbare Energiengesetz. Super. Dankeschön, Herr Frey. Wir gehen nach Sachsen-Anhalt, nach Zeitz genau gesagt, zu Herrn Thümig. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, ich grüße Sie.
Bitte schön.
Ja, mein Beitrag. Also ich persönlich zum Beispiel habe einiges getan, Solar auf dem Dach, Wärmepumpe und auch noch eine richtige Holzheizung für die große Not und fürs Wohlfühlen. Aber wissen Sie, das nützt alles im Prinzip nicht viel, wenn die Politiker es nicht hinkriegen, international verbindliche Verträge zu machen. Denn dann wird man die Kugel, sage ich mal, nicht wissen, nicht retten. Es gab vor kurzem mal einen Beitrag im Deutschlandfunk, der war sehr gut. Und zwar, da wurde gesagt, dadurch, dass Europa schon relativ weit voran ist und bestimmte Länder halt nicht, da sind viele fossile Stoffe billiger geworden. Und diese Länder können nicht so agieren wie die europäischen Länder. Und die greifen dann gerne natürlich auf diese Fossilen zurück. Und unterm Strich haben wir mehr CO2 in der Luft als vorher.
Ja, Herr Thümig, ich habe eine ganz kurze Frage. Sie sagten gerade, dass mit also erstmal Dankeschön, dass Sie den Deutschlandfunk hören. Sagen wir auf jeden Fall. Sie sprachen gerade von den Verträgen. Bezieht sich das jetzt auf fossile Energie oder meinen Sie das im Sinne der Hörerin Madeleine Onimus, die gesagt hat, die Stromnetze müssen europäisch werden? Meinten Sie das mit den Verträgen?
Nein, ich meine das mit der fossilen Energie. Okay, ja. Und ein zweiter Punkt ist natürlich, dass hier wir als Hochtechnologieland, wenn man das mal genau betrachtet, ist es natürlich schlimm. Ne? Wir sind ewig hinterher, hinter den Ausbau der Stromnetze, sodass Energie umgeschickt werden kann, die irgendwo zu viel ist.
Genau, die Abregeln.
Ja, des Weiteren sind die Speichermedien, was hier in Deutschland ist, das sind alles nur Ansätze. Und ich meine, seit 1970 ist es bekannt, dass es Ärger gibt. Und wenn wir mal gucken, wo wir jetzt stehen, also das ist ziemlich, ziemlich beschämend für so ein Hochtechnologieland, was auch international irgendwo da ein Vorreiter sein sollte.
Herr Kappe, gute Frage von Herrn Thümig aus Zeitz. Warum gibt es diese Speicher nicht, wo so lange schon darüber gesprochen wird?
Naja, wir müssen, glaube ich, da die Zeitachse mit berücksichtigen. Also wir brauchen die Speicher. Ich möchte vielleicht mal einmal auch differenzieren. Ein Tag-Nacht-Speicher oder genug Tag-Nacht-Speicher, um das System dahingehend besser aufzustellen, glaube ich, ist die deutlich kleinere Aufgabe. Wir müssen nur einmal differenzieren zur Frage, wenn wir jetzt Speicherkapazitäten zubauen wollten, um quasi den Unterschied zwischen Sommer und Winter auszugleichen und mit den sozusagen Sommerkapazitäten in den Winter zu kommen. Ich würde sagen, dass diese Speicher noch nicht ausreichend vorhanden wären, beziehungsweise dass wir es nicht bezahlen könnten, dass wir bei den Tag-Nacht-Speichern besser werden müssen, volle Zustimmung. Die Frage ist ja, wo kommt das Ganze her? Wir hatten bis 2021 billiges Pipeline-Gas aus Russland und wir haben sowohl Industrie- als auch verbraucherseitig uns in Deutschland mit der Option ganz wohl gefühlt. Und jetzt ist, sagen wir mal, eine massive Umsteuerung seit dieser Zeit reingekommen. Viele Speichertechnologien waren auch erst in den letzten Jahren, haben einen Technologiesprung und eine Entwicklung gemacht. Also bei der Frage, warum haben wir es noch nicht, glaube ich, gibt es viele Gründe, die man dort aufzählen kann. Für mich ist das aber nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, wie kommen wir vom Tag heute, vom Status quo? Und ich würde sogar zustimmen bei der Aussage, dass gemessen an dem Anspruch, den ein Industrieland wie Deutschland haben sollte, wir aktuell nicht gut dastehen. Also muss die Frage lauten, wie kommen wir möglichst effizient dahin, die Situation zu verbessern? Und da wiederhole ich mich jetzt, sind die Ansätze der Ministerin genau die richtigen. Wir hatten sie gerade schon, Steuerbarkeit im Netz, Ausbau im Netz und noch vielleicht ein Satz, weil es jetzt mehrfach angeklungen ist, zur Frage Europa. Die Netze sind ja europäisch vernetzt, nur zur Wahrheit gehört dazu, am Ende des Tages, wenn es mal knapp werden sollte oder wenn beziehungsweise wir auf Deutschland schauen, dann muss jedes Land seinen eigenen Bilanzraum trotzdem regeln.
Stichwort Europa, Frau Verlinden. Und das ist ja vielleicht auch die Frage auch noch hinter den Fragen, die Herr Thümich gestellt hat. Also Europa, Spanien, da bekommen Sie eine Megawattstunde Strom für 43 Euro. Das ist ungefähr die Hälfte dessen, was man in Deutschland zahlen muss. Wieso ist der Strom in Deutschland so teuer?
Nun, das liegt an verschiedenen Aspekten. Das liegt zum einen aber auch daran, dass wir nach wie vor auch fossile Energieträger zur Stromgewinnung auch nutzen und die bestimmen dann am Ende den Preis. Man kann aber sehr schön sehen, wenn man die Preisausschläge für Strom, also pro Kilowattstunde vergleicht mit dem Jahr, also im Jahr 2022, wo wir die erste große fossile Gaskrise hatten. Wir alle erinnern uns. Und das vergleichen mit 2026, wo wir ja auch durch die Zerstörung von LNG-Terminals in Katar und die Sperrung der Straße von Hormuz gemerkt haben, wie das auch sich auswirkt auf die fossilen Preise im Weltmarkt, merken wir, dass wir in diesem Jahr deutlich weniger Ausschläge hatten, was unseren Strompreis angeht, weil wir inzwischen noch mehr Erneuerbare in unserem Stromnetz haben. Das heißt also, je mehr Erneuerbare den Strom produzieren, desto günstiger ist der Strom insgesamt, auch im Durchschnitt über das Jahr. Es wäre klug, wenn die Bundesregierung die Stromsteuer für alle senkt, dann wird der Strom noch günstiger, nämlich um circa 2 Cent pro Kilowattstunde. Und es wäre gut, wenn natürlich der Ausbau der Erneuerbaren jetzt auch wirklich mit schnellen Schritten vorangeht aus dem eben beschriebenen Muster, was ich erläutert habe. Ich möchte aber auch noch mal ganz explizit dem Hörer, der angerufen hat, danken, dass Sie schon Herr Thümich, dass Sie vorangegangen sind, dass Sie Solar auf dem Dach haben, dass Sie eine Wärmepumpe installiert haben, weil damit sind Sie ja ein ganz klassischer Fall dahingehend, dass Sie zeigen, Sie nehmen das selbst in die Hand und wollen auch dafür sorgen, selber auch günstigen Strom zu produzieren für sich selbst oder möglicherweise ja auch für die Nachbarschaft, wenn sie den Strom dann entsprechend ins Netz einspeisen. Also vielen Dank für Ihren Beitrag dafür.
Herr Thümich, Frau Verlinden bedankt sich bei Ihnen.
Freut mich. Aber wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht so, als so ein Riesenrenner, weil, wie gesagt, ich finde es auch nicht in Ordnung, dass vieles auf die Bürger so abgewälzt werden soll, so populistisch, das haut nicht hin. Die Wirtschaft, die ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Und ich bin sehr enttäuscht, dass die Wirtschaft hier dass sie so träge ist. Es werden Chancen verspielt, gerade in so einem Hochtechnologieland wie Deutschland erwartet man, dass da neues Zeug rausgeschmissen wird, und das sichert natürlich Arbeitsplätze. Es sichert den Export und alles sowas. Es ist sehr beschämend, dass vor ein paar Jahren zum Beispiel die Solarbranche regelrecht aus Deutschland rausgeht. Fühlt sich jetzt in Amerika wohl. Mhm. Dort sind die Arbeitsplätze entstanden. Und sowas kann eigentlich nicht sein, wissen Sie?
Jörg Münchenberg, das vielleicht nochmal aufgegriffen. Wie kann man das, wir hatten das eben schon mal kurz angesprochen, wie kann man verhindern, dass so etwas noch einmal passiert, jetzt mit Wärmepumpen, mit anderen neuen Technologien, die dazukommen werden? Wir haben noch nicht über Smart Meter und so etwas gesprochen. Mhm. Dass da eine Chance wieder vertan wird und die, wie gesagt, die Wertschöpfung irgendwo im Ausland stattfindet.
Gut, bei den Solarpanelen war es tatsächlich so, dass eben China diesen Markt dann aufgerollt hat und hat eben auch durch Dumpingpreise hier sehr viel kaputt gemacht. Also da stellt sich natürlich schon auch die Frage, sowas kann auch nur über Brüssel entschieden werden, also die EU-Kommission, ob die bestimmte Märkte auch schützt. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt mal auf die Wärmepumpe anschaut, da sind eigentlich die deutschen Hersteller sehr gut aufgestellt. Und um vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen, zum Gebäudemodernisierung. Also gerade der Bundesverband Wärmepumpe, der war natürlich gar nicht glücklich jetzt über diese Neuregelung, die die schwarz-rote Koalition getroffen hat, weil da sagt man, das 65%-Ziel wird ja gekippt. Das sorgt jetzt wieder für neue Verunsicherungen. Außerdem steht das eher so gegen den aktuellen Trend am Heizungsmarkt, der ja schon eigentlich in Richtung Wärmepumpe geht. Also insofern ist da ja interessanterweise der Vorwurf, dass gerade die jetzige Politik sozusagen für eine neue Verunsicherung sorgt. Und das schadet dann eher auch dieser Technologie.
Herr Kappe, wie bekommt man diese Kuh vom Eis? Also wie schafft man es, dass man genau die Wertschöpfung im Land hält?
Wertschöpfung grundsätzlich im Land halten wir darüber, dass wir innovations- und wettbewerbsfähig sind. Also das gilt für Wärmepumpen wie auch für andere Technologien. Das sind aber zwei verschiedene Debatten. Die eine Frage ist, wie wir wettbewerbsfähige Industrie haben. Dafür brauchen wir an vielen Stellen, Stichwort Bürokratie, aber eben auch Energiekosten müssen wir dann nachsteuern. Das ist jetzt weniger unsere Debatte als vielmehr das Thema Unsicherheiten. Ich kann die Aussagen aus Sicht der Branche natürlich verstehen. Der Fehler wurde aber vorher gemacht. Der Fehler wurde eben von Robert Habeck gemacht, indem er glaubte, die Wärmepumpe wird sich nur durchsetzen, indem ich alle anderen verbiete. Und was wir jetzt sehen, ist ja genau die Bestätigung dessen, was unser Politikansatz ist. Wir setzen Technologieoffenheit um. Wir sehen, dass verschiedene Technologien ihre Chancen fair haben. Das nennen wir Wettbewerb. Und trotzdem ist die Wärmepumpe weiterhin beliebt bei den Menschen. Und ich glaube auch, ich habe großes Vertrauen, dass die Leute solche Entscheidungen wie eine Wärmeversorgung in ihrem Haus nicht mal eben von heute auf morgen treffen, sondern die werden sich schon ganz in Ruhe anschauen, was die verschiedenen Optionen sind. Und dass die Wärmepumpe dann bei vielen das Mittel der Wahl ist, das ist ja positiv, das wollen wir. Die Frage ist nur, erzwinge ich einen solchen Markt dadurch, dass ich alles andere verbiete? Das halte ich ordnungspolitisch für falsch. Oder setze ich darauf, dass diese Technologie sich aufgrund der Vorteile im Markt durchsetzt? Und das ist das, was wir aktuell sehen und hoffentlich auch in den kommenden Jahren sehen werden.
Frau Verlinden, Robert Habecks Fehler wurden angesprochen.
Also das, was ich immer wieder höre, wenn ich mit der Wirtschaft oder auch den IHK oder anderen Verbänden im Austausch bin, ist, dass die Wirtschaft sich Planungssicherheit wünscht, dass sie sich einen klaren Rahmen wünscht, wohin es gehen soll, wohin die Reise geht, was sich die Politik auch für Gedanken gemacht hat, wann wir welche Ziele erreicht haben wollen. Und deswegen gab es eine große Unterstützung jetzt auch in den letzten Monaten für das Habecksche Heizungsgesetz, also sprechen Sie mal mit den Energieberatern, die haben gesagt, die Menschen hatten ein großes Interesse an Wärmepumpen, wollten sich dazu beraten lassen, wollten diese einbauen, und jetzt wird wieder neue Unsicherheit geschürt, indem gesagt wird, baut euch doch besser eine Gasheizung ein, und ich frage mich, wer soll das denn eigentlich bezahlen, wenn man sich die Preise aktuell anschaut, denn die fossilen Preise kennen ja nur den Weg nach oben. Ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, dass innovative Technik, wenn wir Technikführer sein wollen, auch eben die entsprechende Nachfrage auch in in der im eigenen Land natürlich unterstützt. Deswegen wollte ich auch noch mal darauf eingehen, was eingangs zu Beginn dieser halben Stunde von einer Hörerin gesagt wurde, dass sie sich Sorgen macht um die Kosten, die eine neue Heizung betrifft. Und gerade für ältere Menschen es wichtig sei, dass man das auch finanzieren kann. Und deswegen möchte ich hier noch mal darauf hinweisen, es gibt eine Förderung für neue Heizungen von bis zu 70%. Das haben wir in der letzten Legislaturperiode als Ampel eingeführt, aus guten Gründen, dass die Menschen sich die neue Heizung auch leisten können, dass sie einkommensabhängig entsprechende Förderprogramme nutzen können, bis zu 70%. Wir Grüne sagen, jetzt gerade ist der richtige Zeitpunkt, raus aus der fossilen Gas- oder Ölheizung zu kommen, denn wir wissen, der nächste Winter steht irgendwann wieder bevor und dann werden die Gaspreise, die wir im Augenblick schon auf den Weltmärkten sehen, auch nach und nach durchschlagen auf die Verbraucher. Und deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich unabhängig zu machen und diese Förderprogramme auch zu nutzen.
In der Leitung wartet Herr Krien aus Bremen und der hat es eilig. Guten Morgen, Herr Krien.
Ich habe es jetzt ja gar nicht so eilig. Ja, ich bin jetzt ein bisschen auf den falschen Fuß getroffen. Ich hatte heute Morgen eine Mail geschrieben, aber konnte jetzt nicht alles hören. Trotzdem war es mir mal wichtig zu sagen, dass ich das Gefühl habe, dass mit dem neuen Energiemodernisierungsgesetz, so wie es jetzt geplant ist, also was im Moment so verlautbar ist, es ist ja noch nicht endgültig beschlossen, dass das so ein bisschen so eine Wette ist auf, ja, wir machen keinen Klimaschutz mehr, weil da wird irgendwas so, wird gesagt, ja, wir machen ja trotzdem Klimaschutz, weil die Gasheizungen, die dann zukünftig eingebaut werden können, werden ja mit erneuerbarem Gas betrieben, aber das real ja nicht stattfinden wird. Also zumindest wüsste ich keinen, wenn ich mich auf Konferenzen mit Leuten unterhalte, dann wüsste ich keinen, der sagt, wir werden so viel erneuerbares Gas haben, dass wir alle Sektoren, Materialsektor, Mobilitätssektor und auch den Heizungssektor, dann mit erneuerbarem Gas versorgen können zu vernünftigen Preisen, wenn wir Klimaschutzerdgas meinen. Ne? Wenn wir fossiles Erdgas meinen, könnte es sogar sich entspannen, wenn Klimaschutz gemacht wird. Aber es wird nicht gemacht. Und stehen wir irgendwann vor dem Punkt, dass wir sagen, ja, jetzt haben wir 60% in dem Gesetz stehen, erneuerbares Gas, wir haben aber gar nicht so viel. Was macht man dann? Dann lässt man die Leute ja nicht frieren. Also sagt man, ja gut, dann dürfte halt doch wieder fossiles Gas nehmen oder man subventioniert das irgendwie, was dann wahnsinnig teuer wird. Das heißt, man schiebt das Problem so in die Zukunft und dann in der Zukunft wird man sagen, ja, tut mir leid, jetzt können wir ja nichts anderes machen. Wir können ja jetzt keinen Klimaschutz machen auf Kosten der Leute, die dann frieren. Und man hätte das aber heute hier schon absehen können, wenn man einmal auf die Wissenschaft gehört hätte und deren Prognosen ernst genommen hätte.
Herr Kappe, das ist was ich sagen möchte. Im Kern der Vorwurf, dass die Regierung versucht, die gesamte Energiewende zu umgehen, wenn ich Herrn Krien jetzt mal in wenigen Worten zusammenfassen sollte.
Ja, Herr Krien, erstmal herzlichen Dank für Ihren Beitrag und ich verstehe natürlich die Sorge, die dahinter steht. Aber wir hatten das hier am Anfang der Diskussion, wie viel Politik gehört überhaupt in den Heizungskeller? Und an der Stelle, glaube ich, sollten wir einfach nüchtern auf die Fakten schauen. Und nüchtern sieht es so aus, dass die Frage, wie wir Heizung umbauen, eben eine ist, die kann man beantworten wie die Vorgängerregierung, indem man verschiedene Technologien verbietet oder man sagt halt, wir lassen die Technologien zu, aber wir müssen dann dafür sorgen, dass trotzdem Klimaschutz und die Transformation dort auch Einzug erhalten. Und deswegen diese grüne Treppe. Ich kann auch den Punkt sehr gut verstehen. Was machen wir denn, wenn dann gar nicht genug grüne Gase da sind? Und das aus meiner Sicht ist eine Frage, die kann man sehr zu Recht diskutieren, beziehungsweise ja nicht nur, was ist, wenn sie nicht da sind, sondern welchen Preis werden sie dann haben. Und da muss ich jetzt die Debatte ein bisschen erweitern, weil die Frage wird aus meiner Sicht nicht primär im Heizungskeller beantwortet, sondern da ist vor allem die Frage, wie gehen wir mit unserer Industrie um? Was machen wir bei dem großen Bereich Prozesswärme, den wir nicht mal eben so einfach umstellen können, viele Prozesse auch gar nicht elektrifizieren könnten, selbst wenn wir wollten. Also von daher ist die Frage, wie schaffen wir eine molekülbasierte Antwort auf die Anforderung, des Klimaschutzes. Die Frage müssen wir sowieso diskutieren. Und dass dann auch sozusagen etwas für die Heizung mit zur Verfügung steht, das ist, wie gesagt, dann am Ende eine Frage, wo ich sage, gleiche Rahmenbedingungen für alle.
Vielleicht eine Anmerkung zu dem, was Herr Krien gerade gesagt hat. Also selbst die Expertenkommission der Bundesregierung zum Energiewende-Monitoring hat selber gesagt, dass es zu wenig Biogase am Markt gibt und insofern diese Befürchtung von Herrn Krien also durchaus auch bestätigt. Und also nochmal eine Frage vielleicht von mir an Sie, Herr Kappe. Also was ich tatsächlich auch schon interessant fand, die ganze Debatte über die Wärmepumpen hatte sich ja ein Stück weit, ja, aber das Habecksche Heizungsgesetz hatte sich ja eigentlich beruhigt. Und ein Vorwurf lautet ja schon, und den finde ich nicht ganz ungerechtfertigt, dass man jetzt mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz sozusagen das Fass wieder aufgemacht hat.
Herr Kappe.
Naja, also wir haben ein Versprechen gegeben schon im Wahlkampf, dass wir bei diesem aus unserer Sicht falschen Habeckschen Heizungsgesetz umsteuern wollten. Wir haben uns darauf im Koalitionsvertrag geeinigt und dass sozusagen wir das jetzt umsetzen, um ein Fass aufzumachen, würde ich nicht sagen, sondern es ist einfach der politische Plan in der Koalition und den setzen wir jetzt um. Der entscheidende Punkt, glaube ich, sollte eben sein, dass wir nicht uns gegenseitig mit Vorwürfen bombardieren, sondern dass wir einfach nüchtern hier über die Fakten und Sachlage schauen. Und bei der Frage, Sie haben das ja auch nochmal zu Recht gesagt, welches Potenzial an erneuerbaren Gasen haben wir denn überhaupt? Ich glaube, dafür müssen wir einer Branche wie der Biogasbranche überhaupt erstmal die Chance geben, unter fairen Marktbedingungen sich wirklich auch zu entfalten. Das gehört zur Wahrheit dazu, dass in den letzten Jahren Biogas zwar nicht sozusagen beschränkt wurde, aber diese Branche eigentlich bewusst klein gehalten wurde, wo ich sage, es gibt viele Argumente, die aus meiner Sicht für Biogas sprechen, vor allem Resilienzargumente, vor allem aber eben auch Argumente der Speicherbarkeit, Argumente, dass es eben insbesondere in den Zeiten, wo wenig Wind und Sonne zur Verfügung steht, eine echte resiliente Alternative ist. Also ich sehe dort viele positive Argumente und gleichzeitig ist aber natürlich Biogas nicht das einzige erneuerbare Gas, was denkbar ist, sondern die ganzen Debatten, die wir rund um Wasserstoff etc. haben, die gehören hier natürlich auch mit rein. Und deswegen finde ich es schlau, dass eine Regierung sagt, wir brauchen erneuerbare Gase und wir brauchen einen Pfad hin zur Unterstützung oder zur Bekämpfung des Klimawandels. Aber wir legen heute nicht exakt fest, sozusagen zu wie viel Prozent, an welchem Ort das ist, sondern das wird mit Sicherheit, werden die kommenden Jahre auch noch zeigen.
Und das Ganze, Frau Verlinden, mit der Frage, Sie haben das gehört, also zu wenig Biogas, wie geht man dann damit um?
Das ist ja eigentlich ein Argument, was Herr Kappe gerade genannt hat, dass die Industrie nämlich auch grüne Gase, sogenannte grüne Gase braucht, also insbesondere Wasserstoff, aber auch Biogas, Biomethan, ist ja eigentlich ein Argument dafür, es nicht für die Raumwärme zu verheizen, zu verbrennen und hier noch zusätzliche Konkurrenzen aufzubauen. Denn in der Tat, auch der VCI und andere Verbände, also die chemische Industrie, aber auch viele andere Wirtschaftszweige, die ja dringend den Wasserstoff nutzen wollen, um selber zu dekarbonisieren, um selber ihre Industrie klimafreundlich aufzustellen, sagen, wir wollen die grünen Gase haben, die sollen jetzt nicht in die Heizungskeller fließen. Also deswegen wäre das eigentlich ein Grund mehr, an den Rahmenbedingungen festzuhalten, die das alte Gebäudeenergiegesetz hatte, weil das eben auch sichergestellt hätte, dass für die Industrie genug übrig ist.
Jetzt kommt noch eins hinzu. Am Wochenende war die Welt am Sonntag wieder mal eine spannende Lektüre. Darunter ein Interview mit Leonhard Birnbaum. Den hatte ich schon mal zitiert, den Chef von E.ON. E.ON betreibt die lokalen Verteilnetze in Deutschland und ist so ungefähr in 65% der Fläche vertreten. Der sagt, zu mir kommen Kunden, die sagen, für mein Rechenzentrum benötige ich jetzt mal 5 Gigawatt. Das ist ungefähr so viel wie München und Wien zusammen ausgeben. So, und jetzt sagt die Bundesregierung, diese Art der Grundlast auch für die künftige KI-Technologie, also künstliche Intelligenz mit ihren Rechenzentren und so weiter, das kriegen wir rein alternativ im Augenblick nicht hin. Dafür brauchen wir also dringend Gaskraftwerke. Frau Verlinden, wie schafft man eine verlässliche Grundlast für zukünftige Technologien, sodass die bezahlbar und rund um die Uhr zur Verfügung steht.
Also wir brauchen keine Grundlast, sondern wir brauchen immer genauso viel Strom, wie abgefragt wird. Und das bedeutet Flexibilität. Also was wir brauchen, ist für die Zeiten, wo aufgrund der Wetterverhältnisse mal nicht so viel Windenergie produziert wird, beispielsweise auch nicht in der Nordsee, weil das ja eine sehr stabile Erzeugung ist, oder wo es dann vielleicht mal im Winter nicht so viel Solarenergie logischerweise produziert wird, für die sogenannten Phasen von ein paar Stunden oder ein paar Tagen, wo die Erneuerbaren das nicht alleine schaffen, da brauchen wir Backup-Kraftwerke. Und diese Backup-Kraftwerke können die Biogasanlagen sein. Herr Kapper hat ja eben schon darauf hingewiesen, dass die eine wichtige Bedeutung spielen, auch im Energiesystem. Aber es können auch Wasserstoffkraftwerke sein. Und diese Wasserstoffkraftwerke sollten schleunigst gebaut werden. Für einen Übergang werden diese mit Sicherheit auch noch mit fossilem Gas betrieben. Aber das werfe ich Katharina Reiche vor, dass in ihrer Kraftwerksstrategie geplant ist, Gaskraftwerke zu bauen in einer großen Dimension, die auf Dauer mit fossilem Gas betrieben werden sollen und die nicht diese Backup-Funktion haben sollen. Und zugleich, dass sie bei ihren Ausschreibungen nicht andere Technologien gleichberechtigt teilnehmen lässt, nämlich zum Beispiel könnten auch Speicher diese Aufgabe übernehmen. Mhm.
Herr Krien wollte sich nochmal melden aus Bremen.
Ja, ich wollte nur noch ganz kurz, also ich meine, die andere Debatte mit den Kraftwerken finde ich auch sehr interessant, aber ich wollte es nur mal sagen, weil es mir wurde gerade dann entgegengehalten, wir sollen bei den Fakten bleiben. Und das ist genau das, was ich mir von der Politik wünsche, mehr bei den Fakten zu bleiben. Also das Gesetz, das damals von der Ampelregierung verabschiedet wurde, wurde aus wissenschaftlicher Sicht sehr befürwortet, weil es eben genau den Fakten gefolgt ist. Dem, was wir seit 10, 15 Jahren in der Wissenschaft erarbeitet wurde, dem wurde Rechnung getragen. Das, was jetzt gemacht wird, ist genau das Gegenteil. Man agiert gegen die Fakten, also gegen dem, was eigentlich wissenschaftlicher Konsens ist. Und abgesehen davon ist es das Letzte, was man mit Gas machen sollte, ist es in einem Heizungskeller zu verbrauchen. Vorher gibt es ganz viele Sachen und ich bin nicht gegen erneuerbare Gase, die brauchen wir, aber nicht im Heizungskeller, das ist absolute Verschwendung.
Und Dankeschön, Herr Krien. Wir mit dem Blick zur Uhr gehen jetzt weiter und zwar gehen von Bremen nach Kiel zu Herrn Leuschner. Guten Morgen, Herr Leuschner.
Guten Morgen, hallo.
Bitteschön.
Ja, also ich kann mich so ein bisschen dem Vorredner ansprechen. Ursprünglich ging es mir darum in meiner Nachricht, das ist auch einfach für die Biogase natürlich, wenn wir die gerade auch dann ein bisschen unabhängiger beziehen wollen, auch darum geht, Biomasse zu produzieren, zusätzlich zu dem Wasserstoffansatz. Und da frage ich mich auch ehrlicherweise, Ackerflächen, Anbauflächen, das alles mal durchzurechnen und dann auch noch im Sinne der Effizienz da weiter zu überlegen, wenn man das dann wiederum verbrennt, finde ich es ehrlicherweise ziemlich ernüchternd, wie da mit den Energiemengen umgegangen wird, ne? Weil wir haben hier jetzt elektrische Möglichkeiten und da wissen ja, glaube ich, die meisten Leute, dass die Effizienzen da einfach sehr gut sind. Und da eben Gase herzustellen, um die zu verbrennen, brauchen wir ganz klar für auch Hochtemperatur. Aber das im Heizungskeller ist bekannt aus den bisherigen Vorgängen, wie man es vielleicht hatte, aber ist eben einfach eine extrem ineffiziente Art, Wärme zu erzeugen, wenn man einfach auch mal überlegt, aus dem Energiedienstleistungsperspektivischen, also wir brauchen eine warme Wohnung. Und dann nutzen wir die ineffizienteste Methode, um das zu erreichen, beziehungsweise fördern die. Und das, wenn man auch über Fakten spricht, ergibt für mich vorne und hinten einfach keinen Sinn, ganz ehrlich.
Wie gestalten wir das sinnvoll, Frau Verlinden?
Ja, ich meine, wir haben jetzt gerade zum Gebäudemodernisierungsgesetz schon verschiedene wissenschaftliche Studien vorliegen, die nachweisen, durchgerechnet haben, dass das neue Gebäudemodernisierungsgesetz die Klimaschutzlücke noch größer reißt. Also, dass die Ziele nicht erreicht werden können, weil unabhängig davon, was man jetzt annimmt, wer wie spitz rechnet und sich für welche Heizungsart entscheidet, diese neue Regelung dazu führen wird, dass faktisch mehr Gas- und Ölheizung eingebaut werden, mit eben diesen Unsicherheiten, wie viel grüne Gase die dann zu welchem Zeitpunkt denn überhaupt wirklich tatsächlich verwenden und ob diese verfügbar sind. Und der Expertenrat für Klimafragen, der die Bundesregierung berät, hat ja schon im März Nee, beziehungsweise das Klimaschutzprogramm, was die Bundesregierung im März vorgelegt hat, wird gerade von dem Expertenrat evaluiert. Und ich gehe davon aus, weil alles, was ich nachgelesen habe, dass hier entsprechend noch mehr wirksame Maßnahmen erforderlich sein werden, um die Klimaziele, nach denen Deutschland gesetzlich verpflichtet ist, bis 2030, aber auch bis 2040 und auch übrigens nach europäischen Verträgen verpflichtet ist, diese nicht einhalten kann, wenn jetzt nicht nur dieses Gebäudemodernisierungsgesetz in seiner vorliegenden Form kommt, sondern auch, wenn die anderen Gesetze von Katharina Reiche das Kabinett und den Bundestag passieren werden, die den Ausbau der Erneuerbaren abbremst, die werden es unattraktiver machen, dass Menschen investieren in Windparks, aber auch in Solarenergie auf ihren eigenen Dächern. Und die Debatte um die Mobilität haben wir ja hier noch heute gar nicht geführt aus Zeitgründen. Aber das heißt, all diese Maßnahmen, die die Bundesregierung gerade plant, ist ein Tritt auf die Bremse beim Unabhängigmachen von Fossilen, beim mehr günstige Erneuerbare in den Markt kriegen und wird dazu führen, dass die Klimaziele nicht eingehalten werden können. Und das wiederum wird dann auch teuer in Europa, weil Deutschland eben Ausgleichszahlungen leisten muss, wenn es die europäischen Klimaziele nicht schafft.
Herr Leuschner, dazu nochmal.
Ja, das ist immer die Perspektive, die man dann eben einnehmen möchte, ob man jetzt sagt, man sieht das ganze System und die Transformation als Gesamtes für eben auch Deutschland oder eben auch für die Leute zu Hause. Ich glaube, das sind sehr viele unterschiedliche Perspektiven, die da zueinander finden. Und ich sehe halt auch, dass wenn man eben an den Klimazielen festhält und dann auch für die nächsten Generationen denken möchte und versuchen will, dieses System jetzt früh auf den richtigen Weg zu bringen, dann ist es irgendwie unerlässlich, dann auch diesen ganzen Studien und den Perspektiven, die da geschaffen werden aus der Wirtschaft, die ja auch die Bundesregierung selbst in Auftrag gibt, da irgendwie das mit zu berücksichtigen. Und ich finde es auch da irgendwie sehr schwierig zu sagen, wir gehen jetzt einen anderen Weg aufgrund von natürlich nachvollziehbaren Bedenken, die da aufgekommen sind. Aber ich fände es eher wichtiger, dann eben diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zu kommunizieren und den Menschen das Gefühl zu geben, dass man da versucht, eine Lösung mit ihnen zusammen und mit diesen Erkenntnissen zu gehen.
Dankeschön, Herr Leuschner. Wir machen jetzt weiter. Ich schaue auf die Uhr und auf meinen Zettel und habe noch ein paar Stichworte.
Ich hätte noch eine
Jörg, bitte.
Anmerkung zu Frau Verlinden. Wobei, man muss ja einfach der Vollständigkeit halber sagen, auch Robert Habeck, der vormalige Wirtschafts- und Klimaminister, wollte ja auch natürlich Gaskraftwerke als Backup ausschreiben lassen, weil das Problem der Dunkelflaute ist eben real. Plus nochmal, Deutschland wird bis 2038 aus der Kohle komplett aussteigen. Das heißt, man braucht in jedem Fall eine verlässliche Energiequelle, um eben Dunkelflaute, also kein Wind weht, keine Sonne scheint, auch über mehrere Tage, sogar über mehrere Wochen einfach abdecken zu können. Mhm. Und auch, wie gesagt, Robert Habeck wollte diese Gaskraftwerke ausschreiben.
Wir haben jetzt noch nicht gesprochen über auch technologische Steuerinstrumente, Jürgen Münchenberg. Und da fiel ja eben schon mal das Stichwort Smart Meter. Also Regelungsinstrumente, die den Verbrauch intelligent steuern. Welches Potenzial haben solche Smart Meter und wieso, wenn ich das im Anschluss fragen darf, ist Deutschland da bisher noch hinterher?
Also tatsächlich hat Deutschland im Vergleich jetzt auch zu anderen Ländern ist die Ausrollquote ist wirklich vergleichsweise sehr, sehr gering. Andere Länder, gerade in Europa, sind da schon viel weiter. Und die Idee hinter dem Smart Meter ist einfach, dass man Energie dann nutzt und kauft, wenn sie einfach günstig am Markt ist und wenn sie eben teuer ist, zum Beispiel gerade gegenüber der Mittagszeit, dass man dann eben keine Energie benötigt. Also insofern, das ist ein ganz wichtiges Element, mit dem man auch tatsächlich viel Geld sparen könnte, mit dem man aber insgesamt auch die Kosten für das System runterbringen könnte. Und die Ministerin ist schon auch dabei, das ist jetzt auch ein Ziel bei ihren Gesetzespaketen, diese Smart Meter weiter voranzubringen. Aber wie gesagt, da hat Deutschland einen enormen Nachholbedarf. Und das ist sicherlich eben auch ein Grund, warum wir uns mit so hohen Kosten rumschlagen müssen.
Wir wollen Herrn Welzel aus Mannheim noch zu Wort kommen lassen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Recht herzlichen Dank, dass ich mit eingeklinkt werde.
Sehr gern.
In Bezug auf die Smart Meter, die gerade erwähnt wurden, möchte ich noch sagen, Smart Meter werden heute auch in Verbindung mit kleinen Balkonkraftwerken eingesetzt. Ich selber habe es probiert und habe auf Anhieb nur mit einem kleinen Balkonkraftwerk unsere Verbrauchskosten genau um 50% reduziert. Also das nur nebenbei. Man kann das machen, kostet nicht viel. Die meisten Firmen, die die Balkonkraftwerke liefern, liefern die Smart Meter sogar kostenlos dazu. Das ist die eine Geschichte. Aber die andere Geschichte, die mir noch mehr am Herzen liegt, ist, ich habe mir die neuesten Zahlen mal angeguckt vom Max-Planck-Institut und vom Fraunhofer-Institut über Verbrauch Primärenergie in Deutschland. Da liegen wir zurzeit mit ungefähr 3000 Terawattstunden dabei. Wir erzeugen zurzeit 217 Gigawattstunden Strom. Sie sehen schon, wie lächerlich das ist, wenn wir jetzt nur über den Strom reden, den wir mit alternativen Energien erzeugen. Das sind gerade mal, wenn wir das hochrechnen auf den Gesamtverbrauch, 17%, obwohl jetzt das andere noch dazukommen muss, nämlich wie viel Energie von der Gesamtenergie von diesen 3000 Terawattstunden verbrauchen denn jetzt Haushalte für Heizung und Strom und so weiter. Das sind gerade mal 600 Gigawattstunden. Das heißt, wir liegen bei ungefähr 20% des Energieverbrauchs, den wir zurzeit hier in Deutschland verbrauchen, über die wir zurzeit in Ihrer Sendung hier diskutieren. Was ist denn mit den anderen 80% für die Stahlindustrie, für die Chemieindustrie und so weiter, für unser Transportwesen, national, international? Ja, wo kriegen wir denn das her? Das können wir doch aus den erneuerbaren Energien in Deutschland überhaupt nicht generieren. Da hat der Professor Sinn, der ehemalige Leiter vom IFO-Institut in München, damals einen Vortrag gehalten und hat vor 4 Jahren schon diese Zahlen genannt und hat das auch darauf hingewiesen. Können wir alle in seinem Buch The Green Paradox nachlesen.
Herr Welzel, super Frage. Ich will Sie vielleicht mal...
Bitte. Ist so wichtig. Wir verbrauchen als Primärenergie in Deutschland 80% der Energie wird für Industrie, Wirtschaft und so weiter verbraucht. Mhm. Und wir reden zurzeit über die letzten 20%. Wo kommt das andere Zeug her?
Darf ich die Frage erweitern und dann Herr Kappe geben? Deutschland verfügt über erhebliche Gasvorkommen. Könnte man die abbauen? Erstens, zweite Frage, die Diskussion um den Wiedereinstieg oder eine weitere Forschung in Richtung Kernenergie.
Das wird natürlich jetzt sportlich in 2 Minuten. Dank für die Frage und auch vielen Dank für den Wortbeitrag gerade. Das zeigt noch mal eins ganz deutlich, das möchte ich nur eben sagen, Stichwort Balkonkraftwerke, Stichwort Smart Meter. Auch da stand die Regierung ja massiv in der Kritik, dass dort Förderungen eingekürzt werden sollen. Die Frage lautet, was ist mittlerweile so billig, dass es sich die Leute selber leisten können und müssen wir das überhaupt noch fördern? Die entscheidende Frage, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den Sie gesagt haben, womit erzeugen wir in Deutschland den Großteil der Energie? Und zur Frage, was das teuer gemacht hat, hat Frau Verlinden vorhin einiges gesagt, aber aus meiner Sicht hat sie einiges nicht gesagt, was zur Wahrheit dazugehört. Wir sind in Deutschland aus der Kohle oder sind dabei, aus der Kohle auszusteigen. Wir sind aus der Kernkraft ausgestiegen und völlig richtig können nicht mehr auf russisches Pipeline-Erdgas zugreifen. Und das sind die drei Faktoren, die die Energie gerade in den letzten Jahren in Deutschland massiv verteuert haben. Aus verschiedenen Gründen wurden diese Entscheidungen so getroffen. Ich glaube, wenn man mit dem Blick vorher gewusst hätte, dass auf der Gasseite was wegfällt, hätte man die anderen Entscheidungen vielleicht nicht so getroffen, sei es drum. Und damit möchte ich Kernkraft schon mal aufgreifen. Die Kernkraftwerke in Deutschland befinden sich im Rückbau und können somit nicht einfach wieder angeschaltet werden, geschweige denn so einfach wieder betrieben werden. Ich sage ganz offen, hätten wir noch Kernkraftwerke am Netz, würde ich mir wünschen, dass wir diese am Netz lassen, weil sie niedrige Grenzkosten haben, zu denen diese abgeschriebenen Kraftwerke produziert haben und weil sie auch eine Versorgungssicherheit darstellen. Ich kann nicht verstehen, warum die Vorgängerregierung in der größten Mangellage diese Kernkraftwerke, auch die letzten drei, noch abgestellt hat. Zur Wahrheit gehört dazu, das sind nur ein paar Prozent. Und zur letzten Frage, Gas in Deutschland abbauen. Wir waren immer ein Energieimporteur. So, wir sind eine Industrienation und wenn wir Industrienation bleiben wollen, dann werden wir auch auf absehbare Zeit noch Energie importieren müssen. Ich würde mir wünschen, dass wir ideologiefrei über die Möglichkeit reden, in Deutschland auch Gas abzubauen, weil insbesondere spielt ja viel auf Fracking an.
Ja.
Wenn wir es aus den USA importieren, sollte man das in Deutschland prüfen. Ich kann aber nicht abschätzen, inwieweit uns das wirklich weit nach vorne bringen wird.
Ich würde mir wünschen, wir hätten noch eine Stunde Zeit, haben wir aber nicht mehr, sondern nur noch eine knappe Minute. Jörg Münchenberg, worauf kommt es jetzt in Zug in den nächsten Monaten bei der Energiepolitik an? Erstens, zweitens, drittens.
Also das würde mich jetzt überfordern. Ich glaube, worauf man sich schon einstellen muss, die Wirtschaftsministerin stellt sicherlich, glaube ich, schon ein paar richtige Weichen, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass Energie in Deutschland weiterhin teuer bleiben wird erstmal.
Kontrovers mit Christoph Heinemann. Vielen Dank unseren Hörerinnen und Hörern, vielen Dank unseren Gästen Julia Verlinden, Bündnis 90 Die Grünen, Niklas Kappe von der CDU und Jörg Münchenberg vom Deutschlandfunk.